Fabian, du musst jetzt ganz tapfer sein. Heute greifen wir nochmal in unsere Archivkiste.
Noch schon wieder Konserve.
Aber das ist heute das letzte Mal, denn am 15. Februar gibt es die nächste Neuausgabe.
Ein Thema, das mir nahe liegt, zumindest was den Nachnamen des Gesprächspartners angeht, es geht um Kölsch.
Das hatte ich mir jetzt gedacht, ja, aber Fabian, das Schlimme ist vorbei, Weihnachten ist lange vorüber.
Okay, dann machen wir es genauer. Es geht um Roland Kölsch, um ein Gespräch mit Roland Kölsch. Denn der vertritt das FNG-Siegel. Das ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Und ja, wenn Sie sich interessieren, Ihr Geld ökologisch, sozial und ethisch orientiert anzulegen, dann bekommen Sie heute ganz viele Tipps von Roland Kölsch, die Sparer beachten sollten bei der Geldanlage.
Und da auch in diesem Jahr die nachhaltige Kapitalanlage eine große Rolle spielen wird, hören Sie einfach mal rein.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Hallo Roland Kölsch, wo erreichen wir Sie denn?
Hallo Herr Dittrich, momentan in Paris.
Ah, das ist ja schön. Ja, ich habe gelernt, Sie sind der Lord-Siegelverwahrer der grünen Geldanlage.
Also Darth Vader und Luke Skywalker, die sehe ich nur, wenn der Eiffelturm so jede Stunde mal ein bisschen blitzert. Aber es ist schon so, denke ich, kann man sagen, dass es Akteure gibt, so wie ich, die das Thema vor 15 Jahren schon gemacht haben, als meine ehemaligen Kollegen aus dem Handelssaal im Deutschen Bank, in der Deutschen Bank, ich war Portfolio-Manager, so ein bisschen gelästert haben, ob ich die Seiten gewechselt hätte. Also von daher passt dieser Vergleich vielleicht schon ganz gut.
Also Fabian, ich muss da noch mal was einfügen. Lord Siegel, Roland Kölsch vertritt das FNG-Siegel. Das ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Ob bei Geldanlagen ökologische, soziale und ethische Kriterien eingehalten werden, ist eine Frage, die sich heutzutage immer mehr auf Sparer stellen. Und Roland Kölsch wird es heute für uns ein wenig einordnen.
Okay, Herr Kölsch, dann ordnen Sie das bitte mal ganz nüchtern für uns ein.
So eine an sich sehr trockene Materie und auch sehr komplexe leider, versuchen wir mittels eines Labels, wie man das kennt, wenn man im Supermarkt einkaufen geht. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Vergleich. Der hinkt zwar etwas, werden wir sehen, aber von der Bildsprache kommt es darauf hinaus. Sprich, ich denke, wir haben zumindest, wenn man am Abendtisch mit seiner Nachfolgegeneration zusammen Brot isst, kommen ja immer die Fragen, ob jetzt die Kinder selbst mit Greta manifestieren gehen oder sich anderweitig politisch engagieren. Aber dieses Thema, flapsig gesagt, dass wir es als Generation vielleicht ein bisschen verkackt haben, indem wir einfach nicht Acht gegeben haben, ja, mit diesem ewigen Wachstumskredo auf eine Art und Weise, wie natürlich Millionen Jahre von hergestellten fossilen Energien, um nur ein Thema zu nennen, jetzt aus der Erde geholt werden in kürzester Zeit, dass sich das erschöpfen muss, ist klar. Und das kommt natürlich immer mehr zum Tragen, was nicht nur die Ressourcen der Erde angeht, sondern auch das soziale Zusammenleben und die Art und Weise, wie ich mit meinen Geschäftspartnern umgehe, aber auch generell mit Menschen auf dieser Welt. Also das sind dann soziale Themen, ökologische Themen und mit welchen Regeln gehen wir miteinander um. Das sind sogenannte Governance-Themen. Und das ist halt ein sehr komplexes Thema, wie zum Beispiel die dann mittels eines Labels halt helfen in der Aufklärung. Was will ich damit sagen? Wenn wir im Supermarkt eben einkaufen gehen, dann nimmt jeder mehr oder weniger Rücksicht, zum Beispiel mal zu schauen, bei einem Demeter-Label, Bioland-Label, bei der Fischerei kennen wir das, hat da jemand Externes draufgeschaut. Jetzt wissen wir aber nicht, ob ein Demeter-Hühnchen 5 Gärten hat, 3 Balkone und sich zu Hause ins Wasserbett legt, eine Playstation und einen Fernseher auf dem Zimmer hat. Wir vertrauen diesem Label, weil es eben diese komplexe Welt, wie man in dem Fall biodynamischen Landbau, reduzieren soll. Und bei der Geldanlage, wir können ja sicherlich noch ein bisschen einsteigen ins Detail, ist es im Grunde genommen genauso. Wenn man sich selbst gar nicht als wenn man sich nicht viel Zeit hat oder wenn man nicht dieses ganze Know-how sich aneignen will, da gehört ja auch viel Wissen dazu, dann gibt es eben die Möglichkeit, mit solchen Labels sich die Zeit zu verkürzen und schon mal eine Vorauswahl an Geldanlagen zu treffen. Nichts anderes versuchen wir mit diesem FNG-Siegel.
Das Siegel ist das eine, aber die Fonds bezeichnen sich ja auch selbst als nachhaltig. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, so stellt man fest, im ersten Quartal dieses Jahres hat die Zahl der nachhaltigen Fonds in Deutschland nach den Zahlen des Fondsverbandes von 900 auf 1800 zugenommen. Das ist eine Verdoppelung gegenüber Ende 2020 in nur 3 Monaten. Haben Sie dafür eine plausible Erklärung?
Genau. Die Erklärung ist plausibel, aber leider vermutlich bei vielen mit Kopfschütteln verbunden, weil wir haben, wenn man so will, die Quadratur des Kreises. Der Markt an nachhaltigen Geldanlagen, den gibt es ungefähr seit 20 Jahren. Da gibt es gewisse Akteure, die kann man an zwei Handvoll abzählen. Da kannte man sich, das war eine kleine Community. Weil aber da schon nicht so ganz klar war, wie man etwas zu machen hat, hat jetzt der Regulator Brüssel, die EU hat erkannt, wir müssen hier versuchen, Flanken zu setzen. Wir müssen das ganze, vielleicht Wildwuchsthema, regulieren und eben definieren, was ein Produkt zu haben hat, um nachhaltig zu sein. Jetzt stehen wir am Anfang. Wir haben natürlich verschiedene Länder. Der Klassiker ist, wir haben es angesprochen, Sie sitzen vermutlich in Berlin. Ich sitze in Paris. Das ist die deutsch-französische Freundschaft, die sonst funktioniert, aber bei der Energie, Thema Nuklear, vielleicht weniger gut funktioniert. Und da fangen dann schon so die Streitigkeiten an. Das heißt, Brüssel fängt ja hier erst an. Und Brüssel definiert dann sogenannte Offenlegungsstandards und grün nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, wo man gerade bei Klima fertig ist. Es fehlen noch andere Dinge wie Wasser, Müll, Kreislaufwirtschaft. Und da sind wir nur bei Umweltthemen, es kommen noch andere Themen. Und hat aber jetzt schon seit März Anforderungen an die Transparenz von Produkten gestellt. Und jetzt wissen wir, wie der Kapitalmarkt funktioniert, um quasi mitzuspielen, wenn es eine Regulatorik gibt, dann will jeder gewisse Kästchen erfüllen. Es hieß, es kam ja ganz schnell zu einer Übung, möglichst viele Produkte gemäß einer Offenlegung zu deklarieren. Heißt, ich gelobige, dass ich transparent bin, aber es sagt noch nicht, was konkret der Inhalt sein muss. Und da, jetzt cool, kommt natürlich der kleine Block von Eigenwerbung, haben wir eine Methode schon vor Jahren entwickelt, bevor es diese EU-Bemühungen gab, wie man denn das auch inhaltlich prüfen kann. Sprich, wir sind bei der Transparenz in der EU, wir haben grüne nachhaltige Aktivitäten festgelegt und jetzt muss sich mal der Markt zurechtruckeln. Und damit das besser gelingt, kann man sich halt den Weg abkürzen und sagen, okay, hier gibt es ein Label, wie man das aus dem Lebensmittelbereich kennt, mit Geldanlagen, heißt das FNG-Siegel, um schon mal eine Vorauswahl zu treffen.
Offenlegung war jetzt schon ein paar Mal Stichwort. Es gibt eine Offenlegungsverordnung. Und ja, welche unmittelbaren Auswirkungen hat die denn eigentlich dann für den Endverbraucher, für den Anleger selbst?
Die hat in dem Sinne erstmal natürlich etwas sehr Förderliches, weil mit einer Offenlegung, wie der Name schon sagt, muss jetzt jedes Produkt, was sich als nachhaltige Geldanlage vermarktet, gewisse Charakteristiken erstmal transparent darstellen. Sprich, es ist sinnvoll, zu messen und dann auch zu dokumentieren, ob denn zum Beispiel diese von der EU definierten grün nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten von betroffen sind. Es gibt von der UN, die Weltgemeinschaft, sogenannte Nachhaltigkeitsziele, 17 Stück, wie man die Herausforderungen der Menschheit besser regeln kann. Es gibt also Methoden, die offengelegt werden müssen, dass ein Anleger überhaupt erstmal erkennen kann, was ist denn in dem Produkt drin. Also das Produkt sagt etwas, wie wir gehört haben, 1800. Aber bei den 1800 Produkten ist vielleicht nicht immer das drin, was wir mögen. Und jetzt ist ja das Wichtigste, jeder Anleger, jede Anlegerin hat ja vermutlich ganz verschiedene Vorstellungen an die Nachhaltigkeit. Es ist ja nicht wie in der Mathematik, wo vermutlich fast alle, außer ein paar Spinner, sagen würden, 1 plus 1 ist 2. So, hier kann man sagen, 1 plus 1 ist 0 oder 4. Und diese Anleger stehen vielleicht mehr auf sogenannte ethische Kriterien, haben vielleicht positive Themen, die sie ins Blickfeld nehmen. Also wir wissen oft als Mensch, was wir nicht wollen. Es ist schwierig mit Waffen, mit Kernenergie, zumindest in Deutschland, mit Kohleverstromung, mit ausbeuterischer Kinderarbeit was zu tun haben zu wollen. Da würden wahrscheinlich viele sagen, finde ich doof, will ich nicht bei einem Unternehmen beteiligt sein. Also schließe ich das aus in einem Fonds. Andere sagen, Bildung, Zugang zu Finanzen für eine arme Bevölkerung in Entwicklungsländern, sind wir beim Thema Mikrofinanz, Wasserwirtschaft, erneuerbare Energien, das sind wichtige Themen, in die will ich positiv investieren. Also hier muss jeder Anleger erstmal für sich überhaupt die Frage beantworten, was ist denn nachhaltig für mich? Und dazu zählen auch große Unternehmen, die sich nachhaltiger aufstellen, weil wir wissen, wir kriegen, so leid es uns tut, nicht von heute auf morgen Flugzeughersteller, Automobilhersteller, die Pharma- und Chemieindustrie absolut sauber und nachhaltig. Also geht es um die Transformation. Da gibt es verschiedene Spielarten und Ausprägungen, wie ein Anleger dann auch Produkte finden kann. Das will die Offenlegung entsprechend für den Anleger definieren, damit er sieht, aha, was ist denn drin in diesem Produkt.
Offenlegung, das klingt ja so nach völliger Wahrheit, völliger Transparenz. Aber wenn ich mir anschaue, dass über Nacht die Zahl dieser Fonds so rapide angestiegen ist, da schleicht sich doch bei mir der Verdacht ein, dass einige Anbieter die grüne Waschmaschine angeworfen haben. Ist dieser Verdacht berechtigt? kann man wirklich nachvollziehen, ob der Fonds die Ansprüche, die er selbst deklariert, auch erfüllt?
Also ich habe in der Tat auch mal jahrelang in Brüssel gelebt und hatte keine Waschmaschine. Da war ich immer im Waschsalon, fast jeden Samstag im Waschsalon gesessen. Und da gab es die verschiedenen sauberen Klamotten, die da rausfielen. Und das eine war halt, früher gab es mal einen Slogan, wäscht weißer als weiß. Ja, ein ganz riesiges Waschprogramm. Ich glaube, man darf das sagen, ist heute keine Schleichwerbung mehr, weil das Produkt gibt es, glaube ich, nicht mehr. So, also dieses Greenwashing, was Sie zu Recht ansprechen, dass ich etwas deklariere, was aber vielleicht die Versprechung nicht hält. Das liegt in dem Sinne auf der Hand. Man muss aber hier vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Es ist eben nur eine Offenlegung. Die EU hat momentan noch Schwierigkeiten, genau zu definieren. Und jetzt wird es leider komplex. Dazu gibt es die sogenannte MiFID II. Es gibt in allen EU-Ländern einen sogenannten Zielmarkt. Also die EU hat auch schon lange Bestimmungen über das, was konkret einem gewissen Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenz, so heißt es jetzt neu, dann auch empfohlen werden darf. Also die Offenlegung ist nur ein erster Schritt. Da gibt es Artikel 8 und 9 für die Freaks, die ein bisschen eintauchen wollen. Und dann gibt es aber aus der MiFID demnächst nochmal Bestimmungen, was denn dann vertrieben werden darf. Das ist leider immer noch nicht ganz klar. Und das hilft dann nochmal hoffentlich besser, dass diese grün gewaschenen oder Mogelpackungsprodukte nochmal ausgefiltert werden. Sehen Sie es mir nach. Hier gibt es verschiedene Regulatorikwerke, die noch nicht ineinander verzahnt sind und greifen. Und von daher ist es im ersten Schritt weiterhin immer noch beim Verbraucher, sich stärker schlau zu machen, auf Bewährtes zurückzugreifen, bevor wir dann in 2-3 Jahren auch mal von der EU Inhalte haben. Und dann wird es vielleicht auch leichter mit so einem Tachometersystem oder einem Nutri-Score, das kennen wir auch aus der Lebensmittelwelt, wo man dann gut ersichtlich auch sieht, okay, das ist ein dunkelgrünes Produkt, ein hellgrünes Produkt. Da fehlen uns momentan noch die guten Daten, aber es ist ein erster wichtiger Schritt, der jetzt getan worden ist.
Okay, manche Produkte sind grüner als andere, aber eine Sache ist ganz klar, grüne Geldanlagen boomen im Moment und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wer treibt denn das? Sind das jetzt Großanleger, sind das Kirchen, Stiftungen, die ethische Vorgaben machen? Ist das die betriebliche Altersvorsorge, also die Pensionskassen und so weiter? Ja, oder sind es die privaten Anleger, die hier jetzt aufs Gas drücken?
Also man muss ganz klar sagen, der Markt wurde fast ausschließlich von sogenannten Institutionellen dominiert. Das sind natürlich primär Stiftungen, die haben Stiftungszwecke und sollten natürlich das, was sie tun, in ihrer Projektarbeit vielleicht auch in den Geldanlagen umsetzen. Das sind natürlich große Sparsammelstellen, dazu gehören Vorsorgewerke, kommunale Träger, auch betriebliche Vorsorgekassen, weil die auch eine Rechenschaftspflicht gegenüber eben anderen Generationen haben und ihren Teilnehmer. Und da wächst natürlich auch der Druck, weil die müssen Bericht erstatten. Und da gibt es, das kam stark aus den Niederlanden, die Skandinavier, die Franzosen auch schon so lange und die Schweizer, die da nochmal vorangegangen sind. Und natürlich dadurch mittelbar der Privatkunde, weil natürlich Versicherungsprodukte oder die Altersvorsorge natürlich den Privatkunden betreffen, aber eben nur mittelbar. Jetzt seit einem Jahr wächst das zarte Pflänzlein der Privatkunden an und durch die Beratungsverpflichtung, es gibt eine Regulatorik in der EU, die verlangt, dass jeder Mensch, der ab nächstes Jahr, ungefähr Mitte nächsten Jahres, bei seinem Berater sitzt, der wird mit der Frage konfrontiert werden, wie hältst du es denn mit der Nachhaltigkeit? Hast du da eine Meinung und so weiter? Und da ist natürlich ein Riesensprung zu erwarten, der das ganze Thema nochmal beflügelt, mit der entsprechenden Medienbegleitung und dann der erneuten Diskussion. Ja, das sind immer teilweise sehr abendfüllende Themen, auch Stammtisch über Einzeltitel. Wie sieht es mit großen Firmen aus? Da ist man schnell bei Nestlé, bei Amazon. Viele Privatanleger haben natürlich plakativ Themen im Fokus. Ja, andere sind vielleicht pragmatisch und sagen, die Welt ist ja, wie sie ist. Ich habe heute Klamotten an, ich weiß nur zu einem Teil, ob da nicht irgendeine Näherin in Bangladesch ihre Kinder mit hat arbeiten lassen, gebe ich zu. Ich esse, behaupte ich, weniger Fleisch und bewusst, aber ich esse noch Fleisch und ich habe auch zwar ein kleines Auto, auch ein altes, aber ich fahre noch Auto. Und da gibt es eben Ansätze, auch mit großen Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit umzugehen. Das sind Debatten, die jetzt geführt werden. Es gibt einen wahnsinnigen, schon selbst deklarierten Zuspruch. Wir sehen aber auch bei großen Häusern, dass die Privatkunden teilweise jeden zweiten Euro mittlerweile ins nachhaltige Produkt stellen. weil sich auch ganz einfach herausgestellt hat, dass wenn ich solche Risiken betrachte, die in der Nachhaltigkeit schlummern, wir hatten genügend Beispiele in der Vergangenheit, ob das BP gewesen ist, ob das andere Skandale waren, ganz früher war das Bhopal, das war die Geschichte in Indien mit Dow Chemical, wir hatten Enron, wir haben in Deutschland sehr prominent, wir gucken, wo der Gauner sitzt in Weißrussland, Wirecard, es gibt immer wieder so Geschichten, wo dann, wenn Carlos Ghosn in den Knast kommt, bei Renault vielleicht ein Governance-Skandal da liegen könnte, dann geht die Aktie mal 5-10% runter. Aber es gibt vor allen Dingen positive Themen. RWE wird wahrscheinlich in 2-3 Jahren einer der größten europäischen erneuerbaren Energienhersteller sein. Ja? Und dann kamen die zu Recht teilweise im Hambacher Forst manifestierenden auch mal eine andere Sichtweise und können vielleicht applaudieren. Und das sind alles Themen, die dazu beitragen, dass es in der Vergangenheit, jetzt habe ich einen langen Bogen geschwungen, gar nicht zu einem Renditenachteil kommt. Weil es ist ein wichtiges Thema, das schwingt immer mit, der Bioapfel ist ja teurer. Demeter-Produkte haben Preisaufschlag. Jetzt wird mit Bio Werbung gemacht, da kann ich mehr Geld verlangen. Bei den Geldanlagen war es historisch so, dass ich zumindest keinen Nachteil in Rendite-Risiko-Gesichtspunkten hinnehmen musste. Und das Pricing der Fonds, da muss man mal bei aller Kritik, die der Finanzbranche sonst immer anhaftet, was man sieht, sind die Produkte nicht teurer als andere Produkte.
Jeder zweite Euro privater Investoren in nachhaltige Kapitalanlagen, das klingt ja schon ganz gut. Wie groß ist denn im Augenblick der Anteil privater Investoren an dieser Assetklasse?
Also der gesamte Anteil an nachhaltigen Geldanlagen, da gibt es eine Definition, ist ungefähr so 5-8%. Und von diesen 5-8% sind lediglich ungefähr 10% private Anleger. Es hat sich zwar verdoppelt bei den Privaten, aber wir reden hier von einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Ein kleines Pflänzlein, da gibt es ein paar kleine Blätter am Stängel. Ja, ob da mal etwa ein großer Baum draus wird, ist jetzt die große Erwartungshaltung. Und es ist natürlich, wie man am Eingang schon erwähnt haben, es gibt halt solche und solche Nachhaltigkeitsformen. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, bevor man hier mit großen Zahlen hausieren geht. Aber so der Kern ist sehr klein, bei 5-8% und davon liege ich 10% Privatanleger.
Aber wir können schon davon ausgehen, dass dieser Anteil schneller wachsen wird in den nächsten Monaten oder Jahren.
Also die aktuellen Belege gibt es eben, ob das die großen Sparkassenorganisationen, die Volks- und Raiffeisenbanken oder die Privatbankorganisationen sind. Neben natürlich den Nachhaltigkeitsbanken, die nur das Thema Nachhaltigkeit sich auf die Fahnen geschrieben haben. Da sehen wir schon diese massiven Mittelzuflüsse, weil natürlich A, die Berater auch warm werden mit dem Thema. Das sind ja schon, wir müssen nur jeden Abend Tagesschau gucken. Da haben wir, ob das mal die Antipersonenmieten des Spinners im Weißen Haus waren, die er wieder nehmen will. Ob das wie jetzt gerade die Tankerkatastrophe, ich glaube vor Ceylon ist es, wo kleine Plastikpartikel angeschwemmt werden. Das sind nur Mini-Beispiele. Wir haben zig andere Beispiele. Das sind also Themen, wo man vielleicht weg von Fieberkurven, Charts, Volatilität, ich meine, ich habe Mathe-Leistung gehabt, ich habe Portfolio-Manager, ja, aber wer kann denn heute noch, Volatilität ist Standardabweichung, wer kann sich denn noch unter Standardabweichung und Risiko was Mathematisches vorstellen? Und hier kriegt man einen anderen Bezug zum Kunden, lernt auch den Kunden anders kennen, wie tickt der, wie ist der drauf und hat halt einen schönen Zugang. Und so wird vielleicht aus einer Pflichtübung, wieder Brüssel, wir müssen da was reguliert, beraten, ja, vielleicht auch ein Spaßfaktor, dass man ein bisschen anders wieder Spaß auch an seinem Job findet und damit auch den Kunden begeistern kann. Und da sehen wir eben, dass viele jetzt schon beginnen, teilweise mehr als die Hälfte der Gelder in diese Anlageform fließen. Und wenn ich ja nicht ganz dumm berate, wenn diese Verpflichtung kommt, dann sitzen Millionen in ganz Europa von Menschen bei ihren Beratern oder auch wenn es Selbstentscheider sind, kriegen die das mit. Das heißt, die kriegen hier ein Angebot und sehen, es hat in der Vergangenheit keinen Nachteil unter Rendite-Risikogesichtspunkten gehabt. Es kostet auch von den Gebühren nicht mehr Geld und ich kriege irgendeine Art von Nachhaltigkeit obendrauf. Also wer würde denn da Nein sagen? Ja, das ist so ein bisschen, man sagt immer, der Snow-Free-Lunch, haben wir auch gelernt im Studium. Klar, also es gibt nichts Kostenloses. Du kannst nicht mehr Wert für weniger Geld eigentlich bekommen. Aber hier ist es so, weil die Wirtschaftsweisen der Unternehmen dazu beitragen, dass es den Unternehmen besser geht. Wir haben das auch in der Covid-Krise gesehen, dass vermeintlich, man muss da immer aufpassen, es gibt auch andere Faktoren, die dazu beitragen, aber dass nachhaltigere Unternehmen auch besser performt haben. Diese Resilienzfrage scheint vorhanden zu sein. Und es ist einfach so, dass diese Unternehmen Risiken viel besser im Blick haben, die immer wichtiger werden. Also da liegt vieles auf der Hand, dass dieser Schub wahnsinnig wachsen wird. Man wird vielleicht irgendwann sagen, ja, da irgendwann ist alles nachhaltig. Also dann kann man es auch nicht mehr differenzieren. Das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall gibt es immer weniger, denke ich mal, Gründe, nicht nachhaltig zu investieren.
Also alles in allem läuft gerade ein großer Lernprozess, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen kann. In dem Lernprozess tauchen auch plötzlich völlig neue Begriffe aus. Man liest da zum Beispiel von Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Bringen Sie doch mal ein bisschen Licht bitte in diese neue Begrifflichkeit.
Das ist, um auf diese Offenlegungsverpflichtung zurückzukommen, nach denen Finanzmarktteilnehmer und Finanzmarktprodukte, also auf der Hausebene, was mache ich als Anbieter, in der Regel Fondsgesellschaft, da gehören aber auch Häuser dann demnächst dabei, die Zertifikate anbieten und andere Produkte. Und auf der Produktebene, was mache ich in dem Produkt? Diese Offenlegungsverordnung ist ein Regelwerk mit Artikeln, konkret dem Artikel 8 und 9, bei dem gesagt wird, liebes Produkt, wenn du Werbung machst, wenn du sagst, du machst irgendwas im Sinne sozial, ökologisch, ethisch, also Nachhaltigkeitssinne, dann musst du auch bitteschön sagen, was du da machst und wie du es machst. Und die in der Offenlegung strengere Variante, das ist Artikel 9, die sagt, wenn du, liebes Produkt, sogar sagst, du trägst zu einem Ziel Konkretes bei, also du willst ganz bewusst eine Wirkung erzielen, dann musst du natürlich auch den Kunden dort abholen, damit er sieht, was bewirke ich denn mit meinem Euro, vermutlich ja nicht direkt. Wir wissen ja, dass der Euro von Tante Elfriede in einem Finanzprodukt, der geht ja nicht in Brunnenbohren nach Afrika. Damit wird nicht eine Schule für eine Näherin in Bangladesch oder für die Kinder der Näherin in Bangladesch gezahlt. Ich beteilige mich an einem Unternehmen und ich kaufe eine andere Aktie oder der Fondsmanager kauft eine andere Aktie. Aber hier gibt es eben sehr intensive Wirkungskanäle und mit dem Artikel 9 muss ich halt diese Impacts besser nachweisen können. Das sind einfach zwei verschieden strenge Offenlegungsverordnungen, die dann vielleicht dazu führen, dass inhaltlich Artikel 9 Produkte vielleicht stark in Richtung Impact gehen und Artikel 8 Produkte eher so das breitere Nachhaltigkeitsspektrum anbieten. Und dann gibt es auch noch Artikel 6, natürlich auch noch mehr, aber in der Offenlegung Artikel 6 Produkte. Jedes Produkt muss, weil wir gesehen haben, dass das in der sogenannten treuhänderischen Verantwortung einfach Risiken sind, die hat man früher nicht finanziell genannt, dann hat man sie extra finanziell genannt. Jetzt sagt man, das sind halt Nachhaltigkeitsrisiken. Die sollte sowieso jeder berücksichtigen. Nur weil die nicht in der Bilanz stehen, heißt das ja nicht, dass die nicht vorhanden sind, sodass sowieso jedes Produkt, wenn man so will, eine Grundnachhaltigkeitsfunktion in Sachen Risikomanagement bekommt. Aber für uns gibt es Artikel 8 und 9 erstmal, was wichtig ist für Produkte in der Offenlegung, was in den sogenannten Zielmarkt kommt, was dann auch ein Produkt der betrieblichen Altersvorsorge, eine Versicherung oder wer noch immer, dann allokieren darf. Das muss uns nochmal die MiFID II sagen und dann die IDD, angeschlossen für die Versicherer. Da müssten Sie jetzt die Frau McGuinness, Entschuldigung, den Karlauer erspare ich mir nicht zum Biertrinken im Pub einladen, sondern die Frau Margaret McGuinness ist die Kommissarin, die dafür zuständig ist. Die könnte da vielleicht etwas mehr Licht ins Dunkel bringen, wo auch viele nationale Aufsichtsbehörden noch etwas Schwierigkeiten haben, was es heißt.
Impact ist auch so ein Stichwort, das haben Sie eben gebracht. Vielleicht noch zwei erläuternde Sätze dazu.
Ja, das ist im Grunde genommen ja das, auf was wir abzielen. Wieso machen wir diese Übung? Ja, wieso will jetzt gefühlt irgendwie jeder nachhaltig sein oder der nachhaltigste, grünste, Pionier, älteste, größte, was auch immer. Es geht ja darum, nicht nur die Welt weniger schlecht zu machen. Ich finde das bei aller Demut vielleicht angebracht, als immer so von Weltverbesserung zu reden. Das nimmt man vielen, glaube ich, nicht ab. Also lass uns erstmal die Welt weniger schlecht machen. Aber dann im nächsten Schritt geht es ja darum, konkret eine Veränderung zu bewirken, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und Veränderung ist Wirkung. Also wie kriege ich CO2-Moleküle aus der Luft geholt? Ist ja gerade auch wieder, ja, Tagesschau gestern, vorgestern. Die EU wird Deutschland verklagen wegen der Stickstoffbilanz bei hauptsächlich Autos. Wie kriege ich das also sauberer? Wie habe ich bei Zulieferern weniger Knebelverträge? Wie bekomme ich hin, Kinderarbeit wäre eigentlich kein Thema, dass wenn Mindestlöhne gezahlt werden, ja, meine Eltern hätten mich, gut, ich bin Winzerssohn, ich musste früher in Weinberg gehen, habe auch Taschengeld bekommen, das war aber eher Familienbetrieb und Spaßfaktor, aber keine Eltern würden die Kinder zur Arbeit schicken regelmäßig, wenn sie vernünftige Löhne bekämen. So, also diese Wirkung, die wir erzielen wollen, diese Impacts, das ist ja das, was nachhaltige Geldanlagen leisten sollen. Und das ist jetzt auch ein Streitthema bis zu hohen internationalen Akademikerkreisen. Ist es Impact, wenn ich nachweisen kann, dass mit meinem Geld konkret eben ein Brunnen gebohrt wird und damit trägt sauberes Grundwasser zu einer niedrigen Säuglingssterblichkeit bei. Schulen werden gebaut, ein Unternehmen verbessert sich so stark, dass definitiv weniger CO2 emittiert wird, dass höhere Löhne gezahlt werden, dass es Sozialverträge gibt bei Kündigen. Wie führe ich den Nachweis, dass unser aller Geld, auch unser eigenes Geld, was wir als Privatanleger anbieten, dazu führt? Da gibt es jetzt strenge und weniger strenge Definitionen. Die einen sagen, naja, wenn du nicht den Nachweis erbringen kannst, dass genau dein Geld dazu führt, dann hat das mit Impact nichts zu tun. Die breite Masse hat aber hier auch die Anerkennung von sehr vielen indirekten Funktionsweisen, weil ich auf das Unternehmen einwirke, weil ich eine Sensibilisierung habe und weil einfach die Kapitalkosten, wenn ich ja vermehrt Geld investiere, dann gibt es andere Refinanzierungsmöglichkeiten. Dadurch wirken, dass das Unternehmen, es gibt da auch Ratingagenturen und eben was wir machen in der Arbeit, natürlich als nachhaltiger gelten will und sich nachhaltiger aufstellt. Also es ist leider nicht so trivial, es ist eine Kaskade von direkten und indirekten Wirkungen und bei der Geldanlage sind es in der Regel indirekte Wirkungen. Das muss man ganz klar sagen. Und nur mit der nachhaltigen Geldanlage, ich sag mal in normalen Anleihen und Aktien, wird man jetzt sicherlich nicht auch die Welt so viel besser machen. Ja, da gibt es sehr viele andere Möglichkeiten von philanthropischen Aktivitäten, Spenden und Projekte, wo teilweise auch Geld zurückkommt, manchmal marktkonform. Aber wenn ich so in diesem magischen Dreieck mich bewege, von Rendite, Risiko, Liquidität, was jetzt dann vielleicht zum magischen Viereck, weiß auch keiner, wie das magisch heißt, Viereck wird, mit der Nachhaltigkeit, dann habe ich halt hier eine sehr gute Weise dazu beizutragen. Aber ich bitte auch Marketingabteilungen dazu, vielleicht ein bisschen auch etwas zurückzuschrauben mit diesen Heilsversprechen und gut zu kommunizieren, was ist unter Impact und Wirkung denn letzten Endes zu verstehen. Weil, das ist mir sehr wichtig, es kann sehr kontraproduktiv sein. Das sind diese Rebound-Effekte, die wir haben, dass einerseits Produkte effizienter werden im Stromverbrauch, ich aber viel mehr Produkte nutze und dadurch der gesamte Stromverbrauch höher wird. Bei der Geldanlage wäre es so, wenn, was teilweise passiert, mir suggeriert wird, naja, durch meine Geldanlage spare ich vielleicht letzten Endes so viel Tonnen CO2 und das entspricht 7 Flügen nach New York und dann fliege ich noch 6-mal shoppen nach New York und immer noch eine positive CO2-Bilanz, das ist natürlich hanebüchen. Also hier muss man schon vorsichtig agieren, dass nicht so eine Art Ablasshandel geschieht, ja, und den Leuten suggeriert wird, lasst es sein mit weniger Fleisch und LED und Elektroauto, ihr müsst euer Geld nur nachhaltig anlegen, dann wird die Welt schon gut von alleine quasi. Also sauber argumentieren, sauber kommunizieren, sonst kriegen wir wieder auf die Hucke als Finanzbranche. Jetzt habt ihr uns schon wieder ver. Also hier ist gute Kommunikation und authentische Kommunikation angesagt.
Sie haben uns ein paar Begriffe schon erklärt. Einer, der immer wieder auftaucht, auch in Talkshows, der ist Taxonomie. Ein ganz sperriges Wort. Was verbirgt sich dahinter? Für Anleger ein Thema, das sie überhaupt beschäftigen muss oder nicht?
Also es hat nichts, was ich auch naheliegend dachte, mit Steuern zu tun. Ich glaube, das ist griechisch. Taxonomie ist im Grunde genommen ein Klassifizierungssystem. Das ist eine Auflistung von vordergründig 6 Hauptumweltzielen, die die EU sich gesetzt hat. Dazu gehört im Idealfall die Vermeidung der Erderhitzung. In der Regel wird es aber um die Anpassung an den Klimawandel gehen. Dazu gehört die Kreislaufwirtschaft, dazu gehören unsere Wassersysteme oder insgesamt Biosysteme. Das sind also 6 Umweltthemen, die mittels Abschreibungserleichterungen, Projektförderungen, vergünstigten Krediten konkrete Aktivitäten aufzählt. Also wenn ThyssenKrupp, was per se sicherlich kein absolut nachhaltiges Unternehmen ist, weil natürlich in der Stahlherstellung, genauso wie in der Zementherstellung, wird nun mal viel Strom verbraucht. Oft ist es nicht erneuerbare Energien basiert, viel CO2 emittiert. Aber wenn die vermehrt mit grünem Wasserstoff arbeiten, wenn einzelne Produkte innerhalb eines Großkonzerns dazu beitragen, dass Wasser sauberer wird, dass es Filteranlagen gibt, dass hier also Dinge hergestellt werden, die entweder direkt etwas Schlechtes vermeiden oder dazu helfen, dass etwas passieren kann. Das sind dann Aktivitäten, die in diesem grünen Katalog aufgeführt sind, an denen man sich gut orientieren kann. Allerdings dauert es noch 1-2 Jahre, bis die im Sinne der EU komplett sind. Und es gibt natürlich mehr als 6 Umweltziele. Aber die drösen sich nochmal auf, wer wirklich viel Zeit und Lust hat. Es gibt 600 Seiten an Papier und an Zusätzen. Das ist natürlich erschlagend, aber hier hat die EU schon eine gute Vorlage gebracht, weil wir kriegen nicht vorgegeben, was viele dachten, wir wissen jetzt, welches Unternehmen grün ist oder nicht grün ist. Es ist halt nicht so trivial. Jedes Unternehmen kann seinen Beitrag leisten und sich transformieren, die einen stärker oder weniger. Und mit den Aktivitäten, das ist eben dieser Impact-Bezug. Da kann ich ja konkret eine Wirkung machen. Da wird es mehr Produkte geben, da wird es mehr Kapitalinvestitionen geben. Da hoffen auch alle, dass vorher Produkte, die man eben, weil es Private Equity ist, alternative Investments, die man dann wiederum nicht an den Privatkunden in die Beratung geben darf, dass man hier etwas liberaler wird, weil damit wird man gezielteren Impact leisten können. Das ist dann diese Mittelverwendung. Und da kann man natürlich dann viel schönere Geschichten auch und viel, viel schönere Investment-Stories für die Kunden sehen, weil sie einen noch stärkeren Bezug zu diesem Produkt haben. Also Taxonomie ist die Grundlage der EU für die grün nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten.
Ich lege gleich nochmal einen sperrigen Begriff nach, Best in Class. Nach diesem Konzept werden nachhaltige Fonds verwaltet. Das heißt nichts anderes, als dass die Klassenbesten jeder Branche ins Portfolio kommen. Aber dann sieht man plötzlich, dass nach diesem Konzept auch Chemie- und Ölfirmen im Portfolio landen. Wie passt das denn mit dem Titel nachhaltige Kapitalanlage zusammen?
Das ist eine gute Frage und da ist auch oft der Stein der Kritik. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Welt absolut und relativ. Eine ketzerische Aussage, gibt es aber auch mittlerweile Evidenzen. Selbst Solarhersteller, die zum Beispiel in China produzieren lassen, die vermuten jetzt alle, und das ist auch der Fall, in denen, so schätzt man, auch Uiguren-Zwangsarbeit drin ist. Oder im Grunde genommen auch die Windhersteller, die natürlich das Kupfer brauchen, um eben diese Technik herzustellen. Und wo kommt das Kupfer her? Meistens aus Afrika. Und wenn dann noch andere Mineralien her sind, gibt es oft auch die Kobaltproblematik im Kongo, wo wir natürlich Riesentier- und Menschenrechtsverstöße sehen. Also da ist es nicht so trivial. Und von daher gibt es eine Rechtfertigung oder eine Legitimation von relativ nachhaltigen Produkten, die die Welt eben nehmen, wie sie ist. Wenn wir Kopfschmerzen haben und Aspirin einwerfen oder wenn wir Elektroauto fahren, ist in diesen ganzen Prozessen Öl drin. Und wir fliegen und fahren eben, mobil, Auto, wie wir sind, die nun auch nochmal stark von Öl abhängen. Man muss halt wissen, dass, wie Sie sagen, wenn wir das brauchen, das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, gehe ich in den, der möglichst wenig Unfälle hat, der nicht zu viel Kaskadenzulieferer hat, die er nicht kontrollieren kann, der bessere Zulieferverträge hat, der viel mehr in Sachen klimaneutral macht. Das bleibt absolut schmutzig. Das will ich gar nicht außer Frage stellen. Das muss jeder für sich beantworten. Aber diese relativen Ansätze, die haben eine Legitimation, dass man sagt, ich gehe zumindest dann in den Besten. Ich bin auch überfragt, ob wir diese Zeit haben, ob das hinreichend ist. Es gibt auch mittlerweile zum Glück immer mehr wissenschaftliche Evidenzen, die uns unterstützen, weil dieses sogenannte Science-Based und dieser Bezug zur Wissenschaft ist wichtig. Ja, weil wir gelernt haben, wenn der Markt völlig liberal ist, dann werden diese Externalitäten geschaffen. Dann werden Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt. Und so kommt es, dass vermeintlich seltsame Titel wie BP, die nach Ansicht von Häusern, die sehr viele Indikatoren nutzen und die auch Argumente wälzen, immerhin besser ist als eine ExxonMobil oder eine Royal Dutch. Aber das ist natürlich in dem Sinne nicht nachhaltig, wie das viele haben. Und viele, auch NGOs, legen da zu Recht einen Finger in die Wunde. Aber daher ist eben auch diese Offenlegungsverordnung oder auch die Ansätze, die wir fahren und die die Anbieter haben, dann auch so transparent, dass man weiß, auf was ich mich einlasse. Da müsste nur der Regulator einen Riegel vorstellen, indem er das verbietet. Also wenn der Regulator sagt, was er noch nicht sagt, dass generell nichts Fossiles, gar keine fossilen Brennstoffe in Fonds sein dürfen, dann hat sich der Best-in-Class-Ansatz natürlich zum Teil auch ad absurdum geführt.
Ja, wie viel Zeit bleibt, das ist umstritten. Sie hatten das angesprochen. Die Europäische Union hat sich schon mal ein Programm gegeben, um zumindest mal ja die Dynamik der Entwicklung zu beschleunigen. Sie will gezielt privates Kapital in den ökologischen Umbau lenken. Was ist da jetzt erreicht worden? Was passiert da weiter? Und ja, was ja natürlich am wichtigsten auch ist für die privaten Anleger. Was bedeutet das für Sie? Was verbessert sich, verändert sich für Sie?
Also es ist erstmal eine sehr löbliche Initiative, die jetzt in der praktischen Ausgestaltung auf das übliche Lobbying von natürlich ganz knallharten nationalen Wirtschafts- und Machtinteressen geht, bis zu dem Punkt, wo man vielleicht das französische Nuklearthema mit Nord Stream 2 gegeneinander ausspielt, also Gas und Nuklear mit den entsprechenden Arbeitsplätzen. Und dann hat man erstmal auf die längere Bank geschoben. Um das zu befördern, da bin ich jetzt leider in der Position, die EU halt in dieser frühen Phase auch noch nicht haben kann. Was wir sehen ist, und das finde ich gut, was wir mit diesem FNG-Siegel machen als breite Nachhaltigkeit, als ESG, ganzheitlich, Nachhaltigkeit ist nicht nur Klima. Das hat man jetzt mit dem EU-Eco-Label vor. Das ist nicht das grüne Blatt, was viele aus dem Supermarkt kennen bei den Lebensmitteln. Das ist so eine Blume mit Sternen als Blüte und da drin ist ein E, ein normales E, kein Euro-E. Das ist schon ein Eco-Label, was es gibt und das will man erweitern auf Finanzprodukte, halt auf grüne Finanzprodukte. Dass ich hier noch besser weiß, das sind definitiv grüne Anlagen. Also mit Labels, es gibt mehrere. Und wir für das Deutschsprachige hat man ja nicht eine rein grüne Geschichte. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, wieso die EU hier Privatanlegern noch eine bessere Orientierung geben will. Aber auf diese Infrastrukturprojekte, Private Equity und diese grün nachhaltigen Aktivitäten angesprochen, ist halt jetzt der Markt bei der EU vorstellig geworden und sagt, ihr könnt das doch viel besser ermöglichen, wenn ihr diese Kategorie öffnet für Privatanleger. Daher ist das eigentlich zu früh, um gut zu beantworten, dass jetzt hier Zuhörer mit einem Katalog an Empfehlungen rausgehen können zu ihren Beratern oder ins Internet und sich Produkte zu suchen. Also dieser New Green Deal und dieses Vorhaben auch für Privatanleger den Markt zugänglicher zu machen, der ist mit der Offenlegungsverordnung jetzt transparent, der ist mit der Beförderung von Standards und Labels ja etwas besser greifbar mit Orientierungshilfen, aber da wird sicherlich noch mehr in Zukunft kommen.
Zum Schluss eine ganz praktische Frage. Sie hatten erwähnt, dass in den Beratungsgesprächen künftig auch die Anleger zum Thema Nachhaltigkeit befragt werden. Also welche Präferenzen sie bei der Nachhaltigkeit haben. Wie muss man sich diese Abfrage denn vorstellen? Eine einfache Ja-Nein-Frage wird es doch wohl nicht sein.
Das Mäuschen hinter den Kulissen des Beratungsprotokolls, Gespräch, Theaters wäre ich auch mal gerne, was wir halt mitkriegen. Und das kann man manchen Banken auch nicht dann zum Vorwurf machen. So ein Gespräch ist ja oft eine Stunde, vielleicht 90 Minuten. So, da geht es um viele Themen. Dann landet man irgendwann bei dieser Gretchenfrage, wo sich dann herausstellt, liebe Anlegerin, lieber Anleger, wie hast du es denn mit dem Thema? Und das wird sicherlich nicht nur Ja-Nein sein, aber wir haben schon gesehen, es läuft bei manchen auf so eine Vierer-Kategorisierung raus, die dann abfragt, ich will es unbedingt haben. Nein, ich würde es gerne haben, mir ist es egal oder ich will es unbedingt nicht haben. Das ist natürlich jetzt ein Spannungsfeld, wo jedes Haus versuchen wird, Schwerpunkte zu legen, ob es das zu einer Beratungskompetenz macht. Weil die Zeit, die ich mit Nachhaltigkeit verbringe, wenn ich dann die Kaskade aufmache, welche Art von Nachhaltigkeitspräferenz die ich mache, dann reicht das nicht Artikel 8 und 9, das haben wir gelernt, ist nur Offenlegung. Sondern muss ich inhaltlich prüfen. Dann kann ich lange über mit dem Katholiken, kann ich dann vielleicht über das Problem von Pharmaherstellern, da gab es mal eine Schering-Übernahme durch Bayer vor langer Zeit, Jasmin, Antibabypille. Das ist für den Protestanten wieder lockerer zu sehen. Der Protestanten hat vielleicht eher mit Alkohol ein Problem. Bis zu dem Punkt, darf ich einen Supermarkt unterstützen, der Alkohol verkauft. Das sind wirklich auch spannende Gespräche und da kann ich halt stundenlang drüber reden. Und das ist halt dann, glaube ich, in der Ökonomik eines Bankberatungsgesprächs vermutlich nicht drin. Also es wird darauf hinauslaufen, dass man Kategorisierungen macht. Der muss es unbedingt bekommen, nachhaltiges Produkt und vielleicht dunkelgrün. Das ist nice to have und auch gewünscht, aber wenn es in der Kategorie noch nicht unbedingt das passende Produkt gibt, kann es auch ein anderes sein. Egal, ist eh alles möglich und explizit nicht. Das ist ja auch die Freiheit eines jeden. Dann darf er es nicht bekommen. Und ich vermute, das wird 5 bis 10 Minuten angesprochen werden. Und dann macht man entweder ein Nachfolgegespräch, weil man das vielleicht auch als Kundenbindungstool nutzt. Ja, aber man wird das in einem Standardgespräch gar nicht länger ausführen können, weil alles, was wir heute schon gesprochen haben, Best-in-Class, Themen, Offenlegung, der müsste ja diese ganze Kaskade und die verschiedenen Dimensionen, wir haben noch gar nicht über den Zielmarkt gesprochen und über andere Dinge, die aus der EU kommen, wie das ineinander eben verzahnt greift oder nicht greift und das müsst ihr auf eine Formel bringen. Also werden die sich an Ratings, an Labels sicherlich zu einem großen Teil auch mit orientieren, um erstmal den Einstieg zu haben. Aber im normalen Beratungsgespräch denke ich maximal 10 Minuten. Das wird auf so eine 3er- bis 5er-Kategorisierung hinauslaufen und dann hoffentlich die Leute sensibilisieren, wir müssen Nachfolgegespräche machen und intensiver mit den Kunden sprechen.
Aber halten wir fest, die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Nachhaltigkeit? Ja, vielleicht an der Stelle sogar die Greta-Frage, sie wird in Zukunft im Beratungsgespräch gestellt. Vielen Dank, Herr Kölsch, für dieses interessante Gespräch mit Ihnen.
Danke meinerseits.
Ja, auch vielen Dank von mir und alles Gute nach Paris.